Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe von Crime Up Your Life.
Die weiteren Fälle von Aktenzeichen XY. Ungelöst. Ja, Tanja, ich heute erkältet.
Ja, man hört's.
Und du ja so ein bisschen in Panik, dass du dich ansteckst.
Ist so.
Was ich dazu sagen kann, ist, du wirst es nächste Woche wissen.
Stimmt.
Ja, wie sollen wir jetzt anfangen? Also, ich lag ja so ein bisschen flach. Da hatte ich ein bisschen Zeit, weitere Aktenzeichen XY-Sachen rauszusuchen. Und deswegen kommen wir jetzt mal spontan außer der Reihe mit einer neuen Folge reingegrätscht. Kann man ja so sagen. Tanja, ich fange auch gleich mal an. Und zwar, heute beginne ich gleich mit dem ersten gelösten Fall durch die Sendung Aktenzeichen XY. Und das war im März 1968. Auch dieser Tatort ist schon wie bei meinem Fall aus dem ersten Special ein Wochenendhaus. Ihr erinnert euch, ich sage nur Stichwort Rosenschere, aber diesmal ist die Tat kein Fake. Bei dem Opfer hat es sich um den 54-jährigen Verleger Bernhard Boll oder beziehungsweise Dr. Bernhard Boll gehandelt. Da er beruflich zu der Zeit sehr eingebunden war, wollte er etwas den Kopf frei bekommen und er sehnte sich so ein bisschen nach einem Tapetenwechsel. Und er verabschiedete sich bei dem damals 22-jährigen Sohn mit dem Hinweis, dass er um 20 Uhr zurück sei, da er an einer CDU-Ratssitzung teilnehmen wollte. Er machte sich auf den Weg in das an einem angrenzenden Waldstück liegenden Wochenendhaus am Rande von Wuppertal. Was man noch nicht wusste, in diesem oder sagen wir mal in seinem Wochenendhaus hat sich seit längerer Zeit ein Eindringling bereit gemacht. Der spätere Täter bemerkte Dr. Boll ankommt und er versteckte sich im Haus. In einer günstigen Gelegenheit überraschte er Dr. Boll und erschlug ihn feige aus dem Hinterhalt mit einer Axt. Das sollte nicht genug sein. Der Einbrecher durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen und nahm diverse Sachen mit, darunter auch eine Armbanduhr. Diese Armbanduhr, die wurde ihm später zum Verhängnis. Und nun will der Täter ganz sicher gehen, beziehungsweise seine Spuren verwischen und legte Feuer. Inzwischen war es weit nach 20 Uhr und der Sohn machte sich Sorgen um seinen Vater. Er fuhr zu dem Wochenendhaus und sah von Weitem schon Rauch aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Trotz sofortiger Großfahndung blieb der Täter unbekannt. Und schon 3 Monate später, was für die Sendung ja schnell war, weil manche Fälle werden ja erst nach einem Jahr oder noch später ausgestrahlt. Und da wundert man sich doch schon, dass die Zuschauer sich dann immer noch an Einzelheiten erinnern.
Stimmt.
Und ich denke mir mal, wenn sie etwas schneller so einen Fall präsentieren, so wie bei diesem Fall, gibt es gegebenenfalls auch noch mehr Erfolge. In diesem Fall war es Spur 943, die besagte Armbanduhr. Ein Pfandleiher hat die Sendung gesehen und die Uhr wiedererkannt und den Täter gemeldet. Der Täter Manfred Salek. Er galt bereits seit knapp 23 Jahren als Gewalttäter in Gelsenkirchen und lebte von Straftaten. Und zum Zeitpunkt der Festnahme war er 40 Jahre alt und gab an, dass er ein paar Tage dort im Haus gelebt hatte und flüchten wollte. Und aufgrund, dass Dr. Boll ihn daran gehindert hatte, wegzulaufen, erschlug er ihn mit der Axt. Ermittlungen gingen aber davon aus, dass er aus dem Hinterhalt zugeschlagen hat. Der Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war der erste gelöste Fall.
Jemals in der Geschichte von Aktenzeichen XY.
Tanja, und dann kommen wir zu dir.
Ja, und tatsächlich überrasche ich dich ja jetzt auch ein bisschen damit. Das ist ein Fall, der nicht bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurde, der aber einen ganz starken Bezug zu einem anderen Fall hat, und zwar zu einem, den du letztes Mal in unserem Special vorgetragen hast, und zwar zu dem Fall von Ursula Herrmann. Und wenn du dich erinnerst, hatte ich da auch schon so eine Andeutung gemacht. Und genau diesen Fall möchte ich jetzt gerne kurz erzählen. Und zwar geht es um den sogenannten Parkhausmord an Charlotte Böhringer, die zu dem Tatzeitpunkt 59 Jahre war. Charlotte Böhringer war durch eine Heirat recht wohlhabend geworden und hatte mehrere Immobilien und auch ein Parkhaus. Und über diesem Parkhaus gab es eine Penthouse-Wohnung, die auch gehörte und wo sie selber auch drin wohnte. Im Jahr 2006, wo sich die Tat ereignete, hatte sie mittlerweile auch schon über die Nachfolge nachgedacht. Und ihr Plan sah vor, dass ihre beiden Neffen ihr Vermögen erben werden. Und bei dem einen Neffen, dem Benedikt T., hatte sie sich auch gewünscht, dass er später mal die Leitung über das Parkhaus und die Immobilien übernimmt. Allerdings hatte sie das Ganze an eine Bedingung geknüpft, und zwar daran, dass er sein Jurastudium abschließt. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wusste, er hatte es längst abgebrochen und sie aber darüber nicht informiert.
Aber er war noch scharf aufs Erbe.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, also ich nehme es mal an, ich da vermute
kommen,
es.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Die Polizei geht davon aus, dass Charlotte Böhringer sich am 15.05.2006 zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr auf den Weg machen wollte zu ihrem Stammtisch, wo sie sich immer mit Bekannten getroffen hat. Sie geht außerdem davon aus, dass der Täter das wusste und ihr quasi vor der Tür aufgelauert hat. Der Täter hat sie dann mit Schlägen in die Wohnung zurückgedrängt und sie insgesamt mit mindestens 24 Schlägen auf den Kopf mit einem sehr schweren Gegenstand getötet.
Er wollte sicher gehen, kann man sagen.
Ja, genau. Sehr brutal ist er vorgegangen. Mhm. Das Tatwerkzeug wurde bis heute nicht gefunden. Ganz, ganz schnell ist der Benedikt T. in den Verdacht, unter Verdacht geraten, aufgrund der Tatsache mit dem Erbe, was du auch eben schon angesprochen hast. Er wusste, er hat sein Studium abgebrochen und er wird somit nicht erben. Und die Polizei hat ihm unterstellt, dass er aufgrund dessen seine Tante getötet hat. Er hatte ein Alibi, und zwar, und da musst du jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen schmunzeln, hat er behauptet, er sei zu dem Zeitpunkt erkältet gewesen.
Ja.
Und war deshalb zu Hause geblieben, allerdings allein. Die Polizei hatte letztendlich nur Indizien. Die Tat wurde vermutlich mit rechts begangen. Benedikt T. war Linkshänder. Überall fand man DNA-Spuren von ihm, aber dadurch, dass er ein sehr enges Verhältnis zu seiner Tante hatte, hat er eben auch logischerweise viel Zeit mit ihr verbracht und die DNA-Spuren konnten nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt datiert werden. Ja. Ein Tag davor hatten Angestellte einen Streit der beiden mitbekommen. Allerdings hatte er bereits noch am selben Tag gesagt, dass die beiden sich wieder vertragen haben. Außerdem gab es viele Bekannte, die über sie sagten, dass sie eine sehr unangenehme Person sein konnte, die oft rumgeschrien hat und sich mit vielen in ihrem Umfeld angelegt hat. In dem Geldbeutel von Benedikt T. fand man zwei 500-Euro-Scheine, die mit etwas Blut verschmiert waren. Es konnte nicht nachgewiesen werden, wessen Blut das war. Außerdem auffällig war, sie wurde erst einen Tag später gefunden. Das lag unter anderem daran, dass die Zeitungen, die sie sich jeden Tag liefern ließ und die dann draußen an der Tür hingen, nicht da waren. Jemand hatte sie weggenommen, damit nicht sofort auffällt, dass sie nicht die Tür geöffnet hat. Die Zeitungen wurden bei Benedikt T. in der Wohnung gefunden. Somit war das Ganze ein Indizienprozess und Benedikt T. wurde 2008 zu lebenslanger Haft verurteilt. Und gerade in diesem Jahr wartet er auf die Entscheidung, ob er vorzeitig entlassen wird und dann gegebenenfalls dieses Jahr schon wieder ein freier Mann ist. Er hat die gesamte Zeit über darauf bestanden, dass er unschuldig ist. Und die ganze Zeit versucht, nachzuweisen, dass es einen anderen Täter gegeben haben muss. Und jetzt kommen wir zu dem Fall von Ursula Herrmann. Bei Charlotte Böhringer fand man auf einem Glas und auf einem Kommodengriff dieselbe DNA wie an einer Schraube von der Kiste, in der Ursula Herrmann gefangen gehalten wurde.
Also müssen wir nochmal ganz kurz sagen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht gehört haben, die Ursula Herrmann war ein Entführungsopfer.
Genau.
Welches in einer Aktenzeichen-Y-Sendung behandelt wurde.
Ja. Und das hast du ja auch schon erzählt. In dem Fall kann man sich also auch nochmal anhören. Sie wurde in einer Kiste gefangen gehalten und auf einer der Schrauben von der Kiste wurde eben dieselbe DNA gefunden. Und das hat natürlich nochmal diese Theorie untermauert, dass es einen anderen Täter gegeben haben könnte. Die Polizei hat sich geweigert, dieser Spur weiter nachzugehen. Sie geht nicht davon aus, dass es irgendwelche Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen gibt, obwohl das natürlich ein sehr mysteriöser Fakt ist und hat das Ganze darauf geschoben, dass vermutlich eine Verunreinigung im Labor der Grund ist. Alle, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Fall Ursula Herrmann in Verbindung standen, mussten eine Probe abgeben. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Art und Weise mit dieser Schraube in Kontakt gekommen sein könnte, wurde getestet und niemandem gehört die DNA auf der Schraube. Somit weiß man weder, wem die DNA gehört, noch dementsprechend, wem die DNA in der Wohnung von Charlotte Böhringer gehört. Vielleicht ist es eine Verunreinigung im Labor gewesen. Vielleicht gibt es einen weiteren Täter und Benedikt T. saß die ganzen Jahre unschuldig im Gefängnis. Vielleicht werden wir es noch herausfinden.
Ja, spannend. Ja, Tanja, wie kriege ich jetzt die Überleitung zu einer Kuriosität, die auch mal bei Aktenzeichen XY vorkommt? Unter anderem fand ich die jetzt mal zum Schmunzeln. Und zwar, man sieht ja immer so dieses Studio, wo die Beamten sitzen und die Gespräche annehmen.
Ja, am Telefon meinst du.
Genau, also es sind ja nicht nur Polizeibeamten, das sind ja auch einfache Mitarbeiter, die einfach das nur so aufnehmen. Und da hat eine Frau angerufen, weil sie in diesem Studio ihren Ex-Liebhaber gesehen hat, der sich aus dem Staub gemacht hat und sie schwanger sitzen gelassen hat. Und da hat sie halt da angerufen und wollte die Adresse von dem haben. Ich weiß jetzt nicht, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, weil man kann ja nicht die Adresse einfach wegen Datenschutz rausgeben. Aber letztendlich bekommt sie dank dieser Sendung nun Unterhalt für das Kind. Das ist doch auch mal was,
oder? Das ist wirklich kurios. Da hast du recht, ja.
Dann komme ich auch nochmal zu einem Fall, der erst nach 30 Jahren bei der Sendung Aktenzeichen Y behandelt wurde und dennoch gelöst wurde. Weil man da sagt, weil ich ja vorhin sagte, so manche Fälle, die erst nach einem Jahr ausgestrahlt werden, dass die Leute sich noch dran erinnern können. Ja. Aber ich finde, nach so einer Langzeit, da geht es, glaube ich, gar nicht mehr um die Erinnerung, sondern eventuell um die Hoffnung, dass der Täter oder ein Mittäter das sieht und dass das Gewissen da irgendwie zuschlägt und sich der Täter-Mitwisser halt meldet. Mhm. Und so war es in meinem jetzigen Fall. Mein Opfer, Lolita Brieger. Sie lebte in der Eifel und musste bereits mit 17 Jahren sterben. Und darüber hinaus war sie auch noch schwanger. Sie wurde 1982 erdrosselt. Man hatte auch schnell einen Verdächtigen, und zwar ihren Freund. Sohn eines wohlhabenden Landwirts. Und dem Vater, dem war die Beziehung überhaupt nicht recht. Aber man konnte dem Sohn zu diesem Zeitpunkt nicht die Tat nachweisen. Und wie gesagt, 30 Jahre später, im August 2011, wurde der ungelöste Fall bei Aktenzeichen Y vorgestellt. Und da geht es nicht mehr um Erinnerungen. Ich glaube, da wird eher das Gewissen angesprochen, was ich eben sagte. Mit der Hoffnung, dass der Täter oder ein Mitwisser die Sendung sieht. Und in diesem Fall war es ein Mitwisser bzw. Helfer, der geholfen hat, die getötete Lolita zu beseitigen. Er war ein Freund des Täters. Und der Täter war tatsächlich der damalige Freund von Lolita. Mhm. Und krass, selbst nach 30 Jahren wurden am genannten Ablageort einer Müllkippe noch Überreste von der Toten gefunden.
Heftig.
Und der inzwischen 50-jährige damalige Freund kommt vor Gericht und wird freigesprochen. Und weißt du warum, Tanja? Denn Mord verjährt ja nie.
Ja, genau.
Der Richter sprach den Mann des Totschlags schuldig. Und diese Straftat verjährt.
Oh nein.
Krass, oder?
Ja.
Und somit wurde der Täter nicht mehr belangt. Heftig, oder? So, Tanja, und dann habe ich zum Abschluss der Folge noch eine weitere kuriose Geschichte. 1978 war Rudi Zerne ja noch nicht Moderator der Sendung Aktenzeichen Y, aber er wurde auf einem Flughafen vom SEK-Kommando umstellt und als Terrorist für Christian Klar gehalten. Durch einen Tipp eines Passagiers. Und somit hat er auch Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man verhaftet wird.
Oh.
Also er hat eigentlich alles mitgebracht zur Sendung. Kann von beiden Seiten.
Stimmt, kann es beurteilen.
Ja. So, Tanja, dann sind wir jetzt am Ende der Aktenzeichen Y Special Folge 2. Und dann verabschieden wir uns mal heute, so wie es Rudi Zern auch immer macht. Bleiben Sie sicher.